sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Wie schön, dich zu sehen. Du sitzt bei mir im Büro.
Ja, super. Können wir jetzt an dieser Stelle vielleicht mal offenbaren, dass das gar nicht die Regel ist, dass wir gar nicht normalerweise im selben Zimmer sitzen, wenn wir podcasten.
Nee, sondern in zwei nebeneinander liegenden
Großstädten.
Zimmern. Ach so. Ja, aber diese Woche bist du hier, damit wir beide gleichzeitig nebeneinander arbeiten können.
Genau, und klappt super, oder nicht?
Wie läuft es bei dir?
Ganz okay. Ganz okay.
Also ich muss sagen, ich habe so eine Woche, in der ich eigentlich, wenn du jetzt nicht da gewesen wärst, wahrscheinlich nur ganz, ganz wenig am Roman geschrieben hätte, weil ich mich, weiß ich auch nicht, war irgendwie so ein bisschen faul und vielleicht auch, also war halt einfach überhaupt, war so ein bisschen, ja, auch antriebslos, glaube ich. Es ist allerdings auch anstrengend, wenn du hier bist.
Klar.
Also, weil das, ich habe selten so viele Abendveranstaltungen. Naja, und irgendwie, ich war jetzt sehr froh, dass ich wusste, echt nie, aber Alena ist ja im Büro und wundert sich, warum ich dann nicht komme, weil ich wäre sonst möglicherweise den einen oder anderen Vormittag zu Hause geblieben, hätte mich mit so Kleinigkeiten beschäftigt. Und jetzt bin ich froh, dass ich diese Woche tatsächlich auch richtig arbeite, weil
super,
du hier bist.
Ja. Das ist sehr, ich bin sehr anspruchsvoll und brauche umfangreiche Betreuung und löse Schuldgefühle bei dir aus. Das ist gut, das gefällt mir.
Absolut, ja. Ja, Glückwunsch. Wir sprechen heute über alles, was so, also ich sag mal, für mich so Kapitel und Co.
Okay, ja, wenn du es so nennen möchtest.
Ja, ja, oder sagen
Kapitel
wir mal so
in France.
Rund ums Buch.
Genau. Ja, also du meinst Kapitelüberschriften, aber auch so Sachen wie Danksagungen, Widmungen, vorangestellte Zitate.
Genau, Vorwort, Nachbemerkung und vielleicht
Fußnoten.
Fußnoten, vielleicht können wir auch über, wie soll ich es eher. Ja, und tatsächlich auch schon über die, ich finde auch die Namensgebung eines Buches gehört eigentlich auch dazu. Also alles, ja, was so, also was, was den eigentlichen Textkörper irgendwie strukturiert und was ihm Form oder Gestalt verleiht.
Genau.
Finde ich, müssen wir einfach mal drüber reden. Würdest du, ja.
Was wolltest du sagen, Till?
Ich weiß auch nicht. Ich finde, es riecht immer noch ein bisschen nach Waschbenzin hier. Ich versuche dabei einen Fleck aus meiner Hose zu entfernen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich meinen Kopf nach unten beuge, dann werde ich, so
werd
ich ein bisschen Dun. Ja, ja. Von High würd ich nicht sprechen. Dein Buch hat schon einen Titel. Möchtest du darüber sprechen? Oder
nein,
wollen wir das lieber weglassen? Okay, mein Buch hat noch keinen Titel. Dann blättert man das Buch auf und was als erstes kommt, ist ja dann sozusagen, ja, ist die Widmung. Wie stehst du zur Widmung?
Habe ich noch nie gemacht. Eignet sich bei Sachbüchern auch nicht so richtig. Und bei den anderen Büchern hat sich es auch irgendwie nicht so wirklich angeboten. Jetzt werde ich es machen zum ersten Mal. Mein allererstes Mal, aber es setzt mich natürlich auch ein bisschen unter Druck, weil wer weiß, ob es noch ein zweites Mal gibt. Also ich muss, diese Widmung muss sitzen, die muss genau die richtige Person treffen.
Sag mal, und wie nimmst du die Widmungen in anderen Büchern wahr?
Gucke ich immer nach, ist immer so ein bisschen vielleicht, ja, ist halt irgendwie so ein Einblick in so ein ins Privatleben des Autors oder der Autoren, oder? Ich gucke schon immer gerne.
Ja, also ich muss
obwohl
sagen.
Obwohl man da in der Regel nichts mit anfangen kann.
Ja, ich gucke auch. Es ist ja aber auch so ein, also so wie alles, was, das finde ich halt, ja, also genauso wie die Danksagung oder eventuelle Nachbemerkung oder solche Sachen. Ist es ja aber auch so ein kuratierter Einblick in die Privatsphäre oder in den Arbeitsprozess oder so von AutorInnen. Und ich muss sagen, ich finde viele Sachen oft eher ein bisschen peinlich und bin vielleicht auch zu kleinlich und missgünstig, um wirklich wohlwollend auf das zu gucken, was meine KollegInnen machen. Aber bei der Danksagung finde ich eigentlich irgendwie alles. Nee, nicht bei der Danksagung, bei der Widmung finde ich irgendwie alles gut und freue mich immer für die Menschen, denen irgendwas gewidmet wird.
Ist dir schon mal was gewidmet worden?
Nee, mir ist noch nie irgendwas gewidmet. Also nicht, dass ich weiß es nicht. Es kann sein, dass Menschen Bücher geschrieben haben.
Für T-Punkt.
Und sich nie, und ich habe mich nie gemeldet, weil sie es mir geschickt haben und ich gesagt habe, ganz ehrlich, es ist ein super, super Buch. Und ich habe gar nicht reingeguckt. Das wäre wahnsinnig unangenehm.
Das wäre natürlich schrecklich.
Ja, das wäre wirklich. Nein, definitiv nicht. Mir ist noch nie was gewidmet worden. Aber ich freue mich immer für die Leute, die was gewidmet bekommen. Und ich freue mich auch irgendwie für die Autorinnen oder Autoren, dass sie Menschen in ihrem Leben haben, bei denen sie sich dann so sicher sind, dass sie ihnen dieses Machwerk zueignen wollen.
Und was ist deine Widmungspolitik?
Ich bin ganz hierarchisch von oben nach unten sozusagen durchgegangen, auch tatsächlich, was so den Verwandtschaftsgrad angeht. Allerdings habe ich meine Kinder, weil ich den ersten Krimi geschrieben habe, als die Kinder 6 und 9 waren. Die Kinder habe ich ein bisschen hinten angestellt, aber ich bin, habe Ehefrau, Mutter und Vater, Schwester und Neffe und Kinder einfach bam, bam, bam. Abgehakt und zwischendrin Christine Howieler, die Kollegin, Journalistin von Brigitte Woman, mit der ich einfach in meinem Arbeitsleben so am längsten zusammengearbeitet habe und die meinen beruflichen Werdegang so am längsten begleitet hat, also wo irgendwie auch so völlig klar war, das ist jemand, ohne den ich das alles irgendwie auch anders oder später oder gar nicht, keine Ahnung, gemacht hätte. Aber es war immer so total schwierig. Aber klar, aber jetzt wird's, also ich muss sagen,
jetzt fängst du einfach wieder vorne an, bei der Ehefrau.
Habe ich auch, ja, genau. Also das ist jetzt gerade so ein Buch, erscheint jetzt gerade von mir mit Kolumnen und Essays und vergleichbaren Texten. Ich werde dann mal Nachrichten aus der Mitte des Lebens, heißt das Buch. Und das habe ich wieder meiner Mutter gewidmet, aber so ein bisschen mit so einer etwas allgemeiner gehaltenen Widmung. Aber auch ehrlich gesagt, bis zum letzten Moment habe ich gedacht, ach, vielleicht mache ich das doch nicht. Jedes Mal, wenn ich mich über sie geärgert habe, habe ich gedacht, ich streiche sie aus dem Testament.
Und warnst du die Leute dann vor oder lässt du sie völlig vorbereitet in ihr Glück laufen, dass sie das Buch aufschlagen und oh Gott.
Da es sich überwiegend um meine Familienmitglieder handelte und meine Familienmitglieder nicht zu Gefühlsausbrüchen neigen, es war weder eine Vorwarnung notwendig, noch hat es irgendwelche Szenen gegeben.
Okay, verstehe.
Aber Christine hat sich gefreut und das hat mich wiederum irgendwie total, hat mich wahnsinnig gefreut. Es war echt schön. Ja.
Ich überlege gerade, ob mir ein Beispiel einfällt, wo jemand, also zum Beispiel, wir haben ja letztes Mal über Daniel Kehlmann geschrieben, der, glaube ich, E.L. Doctorow als einen wichtigen Schriftsteller in seinem Leben, wichtigen Autor in seinem Leben bezeichnet.
In diesem Interviewband, der jetzt
ja, genau, ne, aber es gibt ja auch, mir fällt leider gerade kein Beispiel ein, aber es gibt ja dann auch so Leute, die ihr Buch irgendwelchen wirklich bekannten Menschen widmen, was ich immer so ein bisschen schwierig finde.
Das ist interessant, weil ich habe solche Leute
für Bob Dylan
glücklicherweise nicht in meinem Bekanntenkreis.
Nein, ich auch nicht, aber ich habe es schon mal gesehen.
Ich besitze auch kein Buch. Der Vater von meiner Ex-Freundin hat es umgekehrt gemacht und zwar wirklich mit einer total sturen, mit einem absoluten Durchhaltewillen. Er hat allerdings auch alleine in einer Hütte auf einer etwas abgeschiedenen Insel gewohnt, tut es auch immer noch, und hatte da Bücher im Regal, seine kleine, etwas anwachsende Bibliothek und hat in jedes Buch, egal von wem das war, immer eine Widmung reingeschrieben von dem Autor oder der Autorin an sich. Was zum Teil, also ich habe damals super. Zum Beispiel E. Annie Proulx Schiffsmeldung bei ihm gelesen und war irgendwie total beeindruckt, bis ich 3 Monate später John Steinbeck East of Eden bei ihm gelesen habe und genau der gleichen Handschrift. For my old friend Nick, without whom it wouldn't have been possible. Aber es war halt wirklich in super. Allen Büchern, wo ich mir immer, und es war so ein Ritual von ihm, dass immer, wenn er es durchgelesen hat, da hat er das Buch nochmal so Revue passieren lassen, hat sich gedacht, mit welchen Worten würde der Autor mir das Buch zueignen.
Super, geile Idee.
Und das fand ich auch. Es ist mir jetzt eingefallen, als wir darüber gesprochen haben.
Wie schön. Ja. Finde ich super. Wenn du Bücher signierst, so bei Lesungen oder so, hast du dann so 3-4
Standard-Sprüchlein
oder wie machst du das?
Leider total langweilige und schreckliche Standardsprüche, so ganz furchtbar, wirklich. Es tut mir auch immer wahnsinnig leid.
Mit den besten Wünschen, ihr.
Es tut mir wirklich immer wahnsinnig leid und ich schwöre mir, bei jeder neuen Lesung, ich habe wirklich viele Krimi-Lesungen gemacht, 80 oder 90 Stück, und ich habe mir jedes Mal vorgenommen, diesmal machst du es anders. Aber es ist eine Stresssituation. Ich habe neulich auch, weil ich mich so konzentriert habe auf den Namen eines lieben Kollegen, Sebastian Stürz, und habe dann einen falschen Vornamen reingeschrieben, weil ich einfach in dem Moment, ich habe so versucht, mich zu konzentrieren. Und außerdem gibt es diese, darüber haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen, es gibt auch so ganze Instagram-Accounts, die sich mit den Widmungen von David Sedaris beschäftigen, der nämlich in jedes Buch, und ich meine bei David Sedaris bei einer Lesung so viel wie bei mir bei 80 Lesungen Leute sind, der in jedes Buch eine andere Widmung schreibt.
Ihr macht ja nicht so Zeichnungen und sowas?
Macht oder Zeichnungen oder schreibt rein, hey, let's elope oder I've waited for you all my life oder can I see you from behind, irgendwas. Und jedes Mal was anderes und zeichnet. Und das, ich meine, entweder man macht es dann so oder man kann jedes Mal reinschreiben mit freundlichen Grüßen. Das ist ein Wunderpunkt. Du hast echt einen wunden Punkt berührt.
Es war, als wir dieses Organspendebuch geschrieben haben, haben wir auch so wenige Lesungen mit dem Buch gehabt. Und da war es immer ein bisschen schwierig, weil dann Leute auch das signiert und gewidmet haben wollten. Und das schreibst du in so ein Buch rein, das ja hauptsächlich vom Tod und von...
Ja.
Schrecklich, so bleiben Sie gesund oder sowas. Das war nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, wie wir das gelöst haben.
Bleiben Sie intakt.
Genau.
Vielleicht ein Bibelzitat.
Danke für Ihr großes, schön, dass Sie so ein großes Herz haben, irgendwie sowas. Ja.
Zwischen Leber und Milz passt immer ein Buch. Naja, also es ist wirklich ein Wunderpunkt von mir.
Ja.
Umso mehr interessieren mich die wunden Punkte von anderen Menschen.
Ja.
Und die findet man, also muss sagen, finde ich oft in den Büchern vorangestellten Zitaten.
Ja, das ganz finde ich ehrlich gesagt wahnsinnig schrecklich.
Ich fürchte, dass, ich kann es auch, ich verstehe, was der Grund ist.
Ja, man möchte wahrscheinlich so einen Sound irgendwie etablieren, oder? Oder so eine. Also richtig verstehe ich nicht, was der Grund ist. Eigentlich kommt es mir immer vor wie so ein bisschen Dickpisserei. Also so, ich habe meinen Hemingway gelesen und deswegen kann ich jetzt hier, oder ich kenne mich aus im Werk von Bob Dylan und deswegen. Also ich finde es immer wahnsinnig prätentiös und so richtig verstehe ich nicht, was es soll.
Ja, also. Ich gebe dir recht, ich stimme dir zu, es ist definitiv soll so eine Art Coolness-Transfer stattfinden und gerade bei Pop-Zitaten.
Habe ich auch bisher, glaube ich, fast ausschließlich bei männlichen Autoren gesehen. Machen AutorInnen das auch?
Ich weiß es nicht. Also ich absolut, ich würde es auch eher bei männlichen Autoren sehen und ich denke jedes Mal, man hätte es auch einfach weglassen können. Ich kann aber schon auch diesen Drang schon nachvollziehen. Also mir geht es manchmal auch so, dass ich dann beim Schreiben oder in der Phase, wo ich an irgendwas arbeite, irgendeinen Popsong höre. Mhm. Und dann kommt da so ein Couplet oder so drin vor, wo ich so denke, das trifft wirklich genauso diese die Stimmung, die ich mit meinem Buch erzeugen will, so wenn Taylor Swift irgendwie singt. Weiß ich nicht.
Ja, aber das Problem.
Shake it off. Aber
das überträgt sich ja in der Regel nicht auf den Leser. Das ist das Problem.
Ganz genau.
Also ich kann total verstehen, was du meinst, aber ich würde möglicherweise bei Shake it off, wenn ich das. Ja, ich habe was völlig anderes.
Das wollte ich meinem Buch über Hunde, die gerade aus dem See kommen, voranstellen.
Ich finde
das
nach wie
vor ein gutes Zitat.
In deinem Buch wird viel masturbiert.
In deinem neuen
Buch? In deinem neuen Buch.
Was?
Hast du gesagt.
Nur weil du mich zufällig gefragt hast.
Du hast dir hier die Hände gerieben und hast gesagt, ich habe gerade eine echt gute Masturbationsszene. Nee,
ich habe gesagt, es ist doch noch was passiert in dem Kapitel und es hat sogar jemand masturbiert.
Ja, habe ich doch eben tippitoppi zusammengefasst.
Ja, aber du hast wie immer völlig recht. Ich finde auch, also das meine ich damit, ich verstehe, dass man sowas dann plötzlich interessant und zum Buch passend findet. Und ich sammle sowas dann auch manchmal im Kopf oder notiere es mir sogar. Aber ich finde, man muss sich dann wirklich auf die Hände setzen und muss verhindern, dass man das dann auch wirklich ans Manuskript anhängt und dem voranstellt. Weil es macht jeden Text, finde ich, kleiner, weil ich erstmal das Gefühl habe, hier möchte sich jemand entweder mit seinem Coolness-Bedürfnis oder mit seinem Beiwissen mir auf eine Art und Weise präsentieren, die mich in dem Moment gar nicht interessiert, weil ich habe mich ja bereits darauf eingelassen, sich mit dem, was die Person geschrieben hat, zu beschäftigen. Ich brauche jetzt nicht noch ihren Musikgeschmack
oder sich eben
ihrer Recherche
in eine Reihe stellen mit jemandem, der aber halt leider in Wahrheit
Das möchte ich niemandem unterstellen, dass die Leute sich dann wirklich in eine Reihe stellen wollen mit, weiß ich nicht, Peter Hane oder Ernest Hemingway oder wen sie dann da zitieren, ey. Ach komm, so ein schönes Peter-Hane-Zitat am Anfang von einem belletristischen Roman, der darf nichts zu tun hat. Schon irgendwie ganz lustig. Ah, oder von Peter Bachher.
Ja, doch nochmal ein schönes Johannes Groß-Zitat vorne, das aber eigentlich von Peter Hane ist.
Das Problem ist halt, wenn man, und das ist jetzt wirklich, das interessiert nur uns beide, wenn man einem Buch ein Johannes Groß-Zitat voranstellen würde, würde jeder sagen, das Buch fing fantastisch an mit einem Johannes Groß-Zitat. Den Rest kann ich mich nicht erinnern.
Ist leider schlechter.
Ja, es ist halt so.
Eigentlich müsste man statt solche Sachen voranzustellen, müsste man einfach hinterher noch so einen kleinen Werkstatteinblick anhängen, welche Lieder man gehört hat beim Schreiben, welche Zitate einem wichtig waren, irgendwie sowas. Till muss sich spontan übergeben.
Ich weiß es nicht. Ich meine, also ich sag's ganz ehrlich, wirklich, ich schäme mich auch dafür. Ich habe zuliebe einer wirklich außerordentlich geschätzten Lektorin mich bei dem ersten Kriminalroman darauf eingelassen, eine kleine Nachbemerkung zu schreiben, wo ich halt eingeordnet habe, weil es da so einen wissenschaftlichen Hintergrund oder bla 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 irgendwo, ich das so kurz eingeordnet und dadurch auch im Grunde genommen so ein bisschen die Tür zur Werkstatt geöffnet habe. Und ich glaube, dass in Wahrheit fand ich das so ein bisschen schrecklich, weil es halt so, ich finde es halt gerade so schön an so einem Buch, dass man als Autor scheinbar verschwinden kann.
Ja.
Und dann am Ende reißt man dann den Vorhang wieder so weg und sagt so, okay Leute, bevor ihr geht, möchte ich euch noch kurz erzählen, wie es so für mich war. Und ich musste das dann jedes Mal machen. Ich möchte das eigentlich nie wieder tun. Und ganz ehrlich, es gibt ja auch manchmal so Leute, die dann so, es ist auch so, die so Spotify-Listen mit so Songs dann so zu ihrem Buch. Das kann auch gut sein, oder? Ja. Wenn es ein historischer Roman ist aus den 70er Jahren, dann stellt man die ganzen 70er-Jahre-Songs rein. Oder? Aber ich würde halt nur dann, also du würdest ja nicht gerne meine Playlist zu meinem letzten Buch mit irgendwelchen nicht dazu passenden Taylor Swift-Songs, die mich inspiriert haben. Das würde dich doch nicht interessieren, weil das will doch kein Mensch.
Nee, eigentlich will das kein Mensch.
Ich hasse das auch, wenn Leute dann hinten so reinschreiben, ich danke Haribo, Katjes Kindern und Mesma, Vanille, Tee, Räubusch. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen.
Ja, nein. Aber okay, wir überspringen ein bisschen die Kapitel und jetzt sind wir schon bei den Nachbemerkungen und Danksagungen.
Ja, macht doch nichts. Lass uns über die Kapitel, das finde ich aber ganz interessant. Lass uns doch einfach bei diesen Paraphernalia oder wie das heißt, bleiben. Und am Ende, weil das Kapitel, das Thema ist natürlich schwierig. Was hältst du von Danksagung? Hast du in deinem Kopf schon wahnsinnig viele?
Ich habe total Angst, dass ich jemanden vergesse, natürlich.
Ja, ich auch. Darum schreibe ich so viele Bücher.
ja, natürlich. Ich werde eine schreiben und manchmal formuliere ich die schon so ein bisschen im Geiste und ändere sie hier und da auch wieder. Aber ja, ist kompliziert. Ich finde es auch affig, wenn das zu sehr ausufert und wenn alle Leute noch mit ihren Spitznamen irgendwie. Danke an Michi und Steffi und Pupsi und Schnucki.
Das hab ich bei Blutapfel gemacht, da habe ich einfach noch Namen erfunden.
Ja, echt?
Ja, einfach so, weil ich es ziemlich lustig fand.
Und auch, weil ich mich so ein bisschen deine Frau hat sich möglicherweise gewundert. Diana. Wer sind Tina, Uschi und Melanie? Einfach ein bisschen anzufetten, damit die Leute nicht denken, du hast zu wenig Freunde, oder? Natürlich unangenehm.
Ja. Ja, ist ein bisschen peinlich. Sven, Kimber und Jörg.
Okay.
Du, manchmal, es ist dann auch einfach, es ist manchmal auch, finde ich, so ein Zustand von Sinnlosigkeit erreicht, wo man denkt, was mache ich hier eigentlich? Und dann schreibt man halt noch Kimber und Jörg dazu. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Irgendjemand was gesagt? Jörg hat wahrscheinlich, einer von den 5 Jörgs, ich kenne wahrscheinlich wieder,
voll gefreut.
Was habe ich gemacht?
Ja. Ja, und hat sich total gefreut. Ist doch super.
Ja.
Ja, Danksagung. Ist natürlich heikel, weil man ja in der Regel wirklich jemanden vergisst und es dann manchmal vielleicht Leuten irgendwie echt wehtut, wenn sie da nicht drinstehen, aber irgendjemand anders, der, den man für zweitrangiger gehalten hat, eben wohl. Hast du schon Stress gekriegt wegen Danksagung?
Nö. Mir tut es, also ich finde es echt total schwierig. Ich fand es halt bei den Kriminalromanen super schwierig, weil ich da wirklich zum Teil... weil ich da jedes Mal Leuten danken wollte, die für mich ihren Arbeitsalltag unterbrochen haben und die mir entweder ein Schiff oder eine Windkraftanlage oder ein Schwimmbad von hinter der Wellenpumpe gezeigt haben. Und das fände ich dann, also das finde ich, das gehört sich dann
ja,
so.
Ja, klar.
Ja, aber wenn du dann damit anfängst, dann bist du natürlich schnell dabei. Aber ich habe es einfach wirklich, ich habe sehr, sehr klar halt irgendwie mir überlegt, mit wem habe ich über das Buch gesprochen und wer hat irgendwas, also ich habe dann nicht so ein Best-of meiner Freunde oder so reingeschrieben, weil manche haben ja auch überhaupt nichts mit dem Buch
zu tun.
Und ich finde es dann auch nicht. Also dann so eine Danksagung zu machen, wo man sozusagen alle aufzählt, die man mag,
ist irgendwie
ein bisschen, da hätte ich auch ein bisschen Angst davor, ja, ja. Und ich habe auch immer, das Gefühl, es ist so schnell so, dass die Danksagung auch so zu so einem Panoptikum der eigenen Bedeutung und der eigenen sozialen Vernetzung und der Selbsterhörung wird. Und das ist mir ist auch mal ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt.
Ja, schwieriges Thema. Aber ist bestimmt das, was die allermeisten als allererstes lesen, wenn sie so ein Buch aufschlagen.
Wirklich?
Ja, glaube ich schon.
Mhm. Echt? Mhm.
Ich lese auch zum Beispiel immer das Ende von, ich lese immer die letzte Seite, bevor ich vorne anfange. Das ist beim Krimi manchmal nicht so schlau.
Tatsächlich?
Mhm.
Ah, okay. Interessant. Warum?
Weiß ich auch nicht.
Weil du es so gewöhnt bist vom Spiegel, weil du mit dem Hohlspiegel
erstmal schön einen wegschmunzeln will. Nee, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil ich einfach die Spannung nicht ertrage.
Ich hoffe, wir werden ja nachher...
Ich bin auch zum Beispiel voll immun gegen Spoiler, weil ich spoilere mir den ganzen Kram selber. Ich will wissen, wie es ausgeht. Ertrage ich einfach die Spannung nicht gut. Und bei der Gelegenheit lese ich auch gerne schon mal Nachbemerkungen und Danksagungen. Und achte auf so Formulierungen wie, ob Melli und Schnucki und Pupsi und wer immer Sandwiches gemacht hat. Und
na, ich finde es schon erstaunlich, wie oft man dann doch noch liest, dass dass männliche Autoren ihren Frauen danken, die in der Zeit, die ihnen den Rücken freigehalten haben. Oder ich danke meiner Familie für ihren Langmut und ihre Geduld, wo ich immer denke, oh, okay, der Typ ist ein richtiges Arschloch.
Ja, noch schlimmer finde ich, ich danke meiner Frau und meinen Kindern, ohne die dieses Buch 3 Jahre früher fertig geworden wäre.
Oh ja, das ist wahnsinnig ganz lustig. Das war schon beim ersten Mal nicht lustig. Nee. Und
es wird aber gerne und oft.
Man möchte dann eigentlich die Frau und die Kinder anrufen und sie zur Rede stellen, warum sie es nicht ganz verhindert haben, dass das Buch erschienen ist.
Genau.
3 Jahre sind nicht genug. ich habe mal gehört und das fand ich irgendwie, also mich interessiert dann eher, ob das Buch, weil ich finde, es ist doch oft so, dass Leute, viele Bücher erscheinen halt oder werden verkauft oder werden gemacht, weil jemand offensichtlich eine wirklich gute Idee für einen Anfang hatte.
Ja.
Und es gibt eigentlich sehr wenig schlechte erste Kapitel. Also so dieser, wenn man dann so reinliest in so ein Buch, so also die ersten 2 Seiten.
Das stimmt, aber ein guter Schluss.
Genau, und ich habe gehört, dass man, was man machen soll, aber auch das ist beim Krimi nicht immer ganz einfach, ist, dass man den Anfang vom letzten Kapitel lesen soll.
Mhm. Das heißt, beim letzten Kapitel holst du nochmal alles aus dir raus.
Nur beim ersten Absatz.
Ja, so reicht ja auch.
Danach ist eh durch. Wie machst du es mit den Kapiteln? Du bist ja gerade, lass uns doch mal in deine Werkstatt luschern. Du schreibst ja gerade. Wie strukturierst du dein Buch jetzt wirklich rein formal betrachtet? Also Kapitel, Kapitelüberschriften, Nummern, Absätze, ein Fließtext?
Es gibt Kapitel und die Kapitel springen immer zwischen zwei Zeitebenen hin und her. Also das Buch hat zwei Zeitebenen. Das eine spielt mehr oder weniger in der Gegenwart, also ungefähr 2015, ein bisschen früher als jetzt. Und diese Zeitebene ist ungefähr, ich würde mal sagen, so ein halbes Jahr lang. Und die andere Zeitebene beginnt in den frühen 20er Jahren und zieht sich bis in die frühen 90er Jahre. Also sozusagen läuft so auf die zweite Zeitebene zu. Es klingt wahnsinnig kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. Und diese beiden Ebenen wechseln sich immer ab, also man springt so hin und her und ich habe keine Kapitelüberschriften, weil ich dazu nicht kreativ genug bin. Ich habe nur bei den historischen Kapiteln immer Ort und Jahreszahl dazu geschrieben, damit man weiß, wo man ist.
Okay, also das heißt, du nutzt die Kapitelüberschrift wirklich sehr, genau, sehr pragmatisch. Also im Grunde genommen, um es den LeserInnen ein bisschen zu erleichtern.
Genau, und ansonsten sind die einfach durchnummeriert, die Kapitel. Also ich habe keine Kapitelüberschriften. Ich habe irgendwie keine Idee, wie das aussehen könnte, damit es irgendwie ein tatsächlicher Teil des Gesamtkunstwerks wird. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ich finde zum Beispiel bei unserer Freundin und Kollegin Simone Buchholz sind die Kapitelüberschriften, die sie macht, halt irgendwie Teil des Werks oder des Charmes dieser Bücher. Da ergibt es total Sinn, aber bei mir würde es überhaupt keinen Sinn ergeben.
Ja, Simone, Entschuldigung.
Randale.
Simone macht es echt total eigen, weil sie da sehr, sehr assoziativ ist. Also die Kapitel relativ willkürlich aufgeschlagen. Bei ihrem drittletzten Buch Beton Rouge lauten ganz schlechte Sekretärin, zwei für die FDP nach Brüssel. Das ist ein ganz langes Kapitel. Die eigene Wichtigkeit oder auch einfach nur, das ist dann mal ein Kapitel, das hat nur einen halben Absatz, vergessen. Und
die sind halt auch immer sehr kurz, die Kapitel.
Genau, die Kapitel sind sehr kurz und es ist, also manchmal, ja, es durch diese Überschriften bekommt das dann fast sowas wie so ein kleines Prosagedicht oder so.
Und es entsteht, so ein Rahmen halt.
Also, genau, ja. Aber es entsteht auch nochmal so eine andere, also fast so eine zusätzliche inhaltliche Ebene. Und zum Beispiel, ich habe nochmal bei Stefan Bartels, bei unserem Freund und Kollegen geguckt, bei seinem Buch Vatertage. Da ist es ganz interessant, weil Stefan oft so durch die Überschriften die Leute so ein bisschen auf so eine, wie soll ich sagen, also er nutzt es, um so einen emotionalen Kontrapunkt oder so zu setzen. Es gibt zum Beispiel bei dem Buch Vatertage gibt es eine wahnsinnig wichtige Szene ganz am Anfang, die man auch schnell erzählen kann, weil sie auch im Klappentext steht. Und zwar ist der dem Protagonisten völlig unbekannte Vater, der ihn als ganz kleines Kind im Stich gelassen hat, der liegt im Pflegeheim und jetzt soll der Protagonist für den Unterhalt dieses Vaters im Pflegeheim bezahlen, obwohl er das Geld nicht hat und obwohl der Vater sich nie um ihn gekümmert hat. Und es kommt zu einer sehr emotionalen Äußerung der Mutter des Protagonisten, also der Frau, die von diesem Mann auch im Stich gelassen wurde, die also sagt, den Alten würde sie umbringen, wenn es so weit kommt. Und das ist wirklich ein elementares Kapitel, aber das Kapitel heißt Bobbycar-Bremsspuren, weil das so ein kleines Detail irgendwie aus der Wohnung von dieser Hauptfigur Simon Havlicek ist und aus dem Leben, das er eben inzwischen führt, mit Kindern und mit diesem typischen Kinderverschleiß und so weiter und der Überforderung und dem Imperfektionismus und so weiter. Und das ist also auch sowas, wo dann so das Kapitel, die Kapitelüberschrift dem Ganzen nochmal so ein bisschen so einen Drall oder so einen Hintergrund gibt und man auch so eine andere Erwartung hat. Und ich finde das so bei Simone und bei Stefan total gut gemacht. Ich weiß nicht, ob es mir nicht immer noch besser gefallen würde ohne.
Ohne.
Ich weiß es nicht, aber ich kann es auch nicht so gut. Ich glaube, das liegt vielleicht auch daran. Ich habe es einmal auch versucht und dann wurde mir vom Verlag erklärt, dass das alles wieder weggehört und ich alle 54 Kapitelüberschriften, die ich mir für Treibland ausgedacht hatte, wieder rausnehmen soll. In Wahrheit ist ja schon die Frage, warum überhaupt Zahlen? Ich glaube nur, damit man beim Lesen irgendwie, ganz ehrlich, mir geht es so, ich freue mich als Leser, wenn Kapitel nummeriert sind, weil ich dann merke, dass ich doch, auch wenn es manchmal langsam geht, irgendwie mit einem gewissen Tempo durch das Buch flüge und so, dass ich metere. Ja, das ist alles.
In Wahrheit, ich könnte es natürlich genauso gut weglassen. Ist, glaube ich, auch für mich gerade das Gefühl, dass ich metere, wenn ich jetzt hier gerade Kapitel 20,
ja, das stimmt.
In meinen Laptop hacke oder 20 Punkt.
Ja.
Fühlt sich das auch schon für mich an, als hätte ich was geschafft.
Aber mich macht es, ich finde das alles ganz schwierig. Warum 20 Punkt zum Beispiel?
Warum nicht einfach 20?
Ja. Ich habe am Anfang.
Gute Frage, habe ich schon überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Manche kommen ja damit auch durch. Ich weiß nicht, was das für Verlage sind oder für Kolleginnen, die da damit durchkommen. Ich musste dann über einen Punkt dahinter machen und denke dann, also ich will das jetzt nicht verkomplizieren, aber heißt das Kapitel jetzt erstens, zweitens, drittens, 24. Ja. 25. Ganz ehrlich, also machen wir jetzt hier ein Buch und arbeiten wir mit Sprache oder nicht?
Ja, du, keine Ahnung, für sowas sind, können sich dann.
Und na gut, ich rede nochmal mit der Herstellung. Ja, nö, ist mir dann auch egal. Er macht halt über einen Punkt dahinter. Es ist einfach so, das hat sich.
Es sieht halt dann.
Oh, und dann habe ich, glaube ich, gesagt, dann schreib doch gleich Kapitel, sodass jetzt immer auch gleich Kapitel da steht.
Das ist aber ehrlich gesagt total beknackt, was
ja,
denn sonst?
Ja, ganz genau.
Ja.
Ah, danke für die Information, ich war mir gerade gar nicht mehr sicher, was ich hier, ist ein Kapitel. Siehst du, sowas ganz ehrlich, sowas macht mich dann manchmal, das habe ich echt schon.
Ich merke, dass du total in Wallung gerätst. Weil ich einen Punkt hinter in mein Manuskript, das noch nicht mal fertig ist.
Nö, das ist ja
kann
universal.
Alles nur
das hat, ja, das ist ja, genau, das betrifft uns ja alle.
Ja. Gehört sich so, der Punkt?
Weiß ich nicht.
Du findest es scheiße?
Nö, ich mache es ja auch inzwischen, weil es mir einfach irgendwie so beigebogen wurde. Ich merke zum Beispiel, du weißt, dass ich seit vielen Jahren versuche, nach der verlorenen Zeit zu lesen. Und das ist wirklich absolut bemerkenswert, weil es da keinerlei Kapitel und nichts gibt. Das heißt, dieses Buch besteht einfach aus 3500 Seiten Text, wo manchmal ein Absatz drin ist. Und manchmal endet so ein Teil oder so. Und ein Buch ist, glaube ich, in Buch 1 und Buch 2 geteilt, aber auch völlig willkürlich. Oder es waren vielleicht irgendwelche Manuskriptstapel, die in unterschiedlichen Schubladen lagen. Und es ist schon so, dass es mich dann so ein bisschen zermürbt. Und ich würde mich besser fühlen, wenn ich jetzt bei Kapitel 473 wäre.
Ja.
Das wäre echt besser, ja.
Ja, aber es fühlt sich dann, ist es nicht auch dann irgendwann so ein Marathongefühl, dass man einfach sich auch ein bisschen berauscht an der eigenen Leidensfähigkeit, vor allem bei diesem Buch?
Ja, natürlich, total, total. Aber es ist für mich halt ein Beispiel, wo jemand wirklich ganz konsequent darauf verzichtet hat, die Kapitel zu nummerieren.
Ja, oder darauf verzichtet hat, dem Leser in irgendeiner Form entgegenzukommen.
Ja, kann man auch so sehen. Das absolut kann man auch so sehen. Das will man ja aber vielleicht doch auch, nämlich den Leserinnen und Lesern entgegenkommen. Also finde ich ja völlig in Ordnung.
Hast du denn, wenn du, um mal über Kapitelinhalt zu sprechen, hast du dafür irgendeine Regel für dich? Ich habe mal ich glaube, es war in Entschuldigung, ich stelle immer eine Frage und dann lasse ich die nicht antworten, ne?
Nee, das finde ich völlig okay. Ich habe nur das Gefühl, du willst jetzt eine Anekdote einfliegen, auf die ich mich schon freue.
Weiß ich nicht, ob du dich da auch noch.
Ich freue mich auf alles, was du sagst. Hau raus.
Hab ich schon wieder vergessen. Ach ja, genau. Ich habe in der Zeitschrift Stern, die Älteren erinnern sich, glaube ich, mal ein Interview gelesen mit irgendeinem amerikanischen Großschriftsteller. Halt einer von denen, die inzwischen so eine ganze Werkstatt haben von irgendwie Menschen, die denen die Bücher schreiben.
Daniel Kahneman.
Irgendwie so, nee, Ken Follett oder irgendwie sowas, ich weiß gar nicht. Oh, okay. Also irgend so ein, irgendwie sowas. Und der ist gefragt worden nach seinem, nach der Essenz seines Erfolges. Und er sagt, dass die Essenz des Erfolges oder das Wichtigste an meinen Büchern ist kurze Kapitel. Und in jedem Kapitel muss ein Goldstück versteckt sein. Also jedes Kapitel muss einen Punkt enthalten, der den Plot wirklich voranbringt oder den Leser quasi, was der Leser so einsammeln kann und in sein Säcklein tun kann. Und am Ende, wenn er das Buch geschafft hat, hat er sein Säckchen voller Goldstücke. Okay.
Also so wie bei Subway Surfer, wo man auch auf diesem App-Spiel so Goldstücke einsammelt.
Wahrscheinlich so ähnlich, aber aus irgendeinem Grund ist mir das hängen geblieben.
Ja, das macht ja auch total Sinn, ja. Ja, es beschreibt ganz gut das Dilemma, was ich im Moment auf Seite 170 meines Manuskriptes habe. Viele Kapitel, keine Goldstücke.
Glaube ich nicht so richtig. Aber es ist tatsächlich, wenn ich manchmal so ein Kapitel schreibe, von dem ich glaube, es ist, muss irgendwie sein und dann mir aber nicht so richtig einfällt, was das Goldstück in diesem Kapitel ist und warum das überhaupt sein muss und ob man es nicht genauso gut weglassen könnte. Das ist immer noch mal so eine ganz gute Prüfung für einen selber.
Ja, das stimmt schon. Andererseits habe ich oft das Gefühl, dass so ein Buch ja auch atmen muss. Und ich finde, dass ein Buch auch, es gibt natürlich Bücher, bei denen es anders ist und es gibt gelungene Bücher, bei denen es nicht so ist, aber wenn man mehr als 200, 300 Seiten schreibt, habe ich das Gefühl, es muss auch so Phasen der Stagnation geben, ja, gut, einfach weil sich dadurch bei der Leserin noch was setzt vielleicht und weil es dadurch teilweise auch, wenn man so versucht, so realistische Effekte zu erzielen, dass eher, wenn etwas mehr Zeit vergeht, Leute vielleicht die Haltung zueinander verändern. Und wenn das dann durch Kapitel gemacht wird, in denen man die Leute nochmal erlebt, aber in denen jetzt der Plot nicht vorangetrieben wird, dann sind wir mitten in meiner Arbeitsweise, wo eigentlich Leute nur so umeinander rumschleichen an Orten und nichts passiert. Ich finde, die Goldstücke können halt auch andere Sachen
sein. Ja klar, nee, das muss nicht unbedingt jetzt irgendwas sein, dass was passiert. So. Es kann aber sein, dass du was Entscheidendes erfährst über eine der Personen.
Dann möchte oder ich den, so. Dann möchte ich, ja, oder über was über anderes.
Das Live, keine Ahnung, ja.
Aber dann möchte ich dem Kollegen James Patterson oder wer das war.
Ich weiß es echt nicht mehr.
Findus und Patterson möchte ich widersprechen, weil dann würde ich es doch sagen, in jedem Absatz muss so ein Goldstück versteckt sein.
Ach, ich finde, in jedem Kapitel reicht. Echt? In jedem Absatz?
Also irgendwas Hübsches.
Ja, was Hübsches.
Ach so, wir unterscheiden zwischen Goldstücken und was Hübschem.
Ja.
Oh, wow. Also
Strasssteinchen.
Okay. Also in jedem Absatz, finde ich, muss dann schon ein Silberstückchen versteckt sein.
Okay, meinetwegen.
Und dann habe ich, glaube ich, keine Goldstücke, sondern nur Silberstücke.
Ach, ich glaube, das ist echt billigstes Fishing for Compliments.
Nee, das meine ich, glaube ich, wirklich nicht, weil ich glaube, dass er wirklich was anderes, wenn es, wie ich glaube, Tom Clancy war. Ich glaube, dass er was anderes meint. Ich glaube, dass er wirklich eben damit diese extrem handwerklich, kunstvoll herbeizuführenden Plotmomente wirklich meint, wo man dann sagt, okay, der ist auch da mit dem Professor, der hat von dem, der hat auch gehört von diesem Manuskript.
Kann sein, dass es so gemeint war.
Und
sowas
interessiert mich halt wirklich überhaupt nicht. Und ich bin sicher, dass der sowas, das ist auch kein Fishing for Compliments. Ich muss einfach sagen, das ist ein, ich bin im Gegenteil stolz, dass ich mit einem völligen Desinteresse an solchen Goldstücken.
Ja, kann sein, es kann gut sein, dass es so gemeint war. Aber ich für mich, wenn ich es sozusagen anwende, wenn ich meine eigenen Sachen lese, dann muss in jedem Kapitel eine Beobachtung oder eine Szene oder eine Idee drin sein, von der ich, wenn ich es nochmal lese, denke, okay, gar nicht
super,
so doof.
Super, verstehe, ja.
Es ist in Ordnung, so. Ja. Und wenn das fehlt, dann ist das Kapitel halt nicht gut.
Absolut, sehe ich ganz genauso und ist leider im Krimi wahnsinnig, wahnsinnig schwer herzustellen unter Umständen. Simone macht es dann außerordentlich geschickt und kunstvoll, indem sie zum Beispiel einen ganz kurzen Dialog zwischen zwei Personen, wo es darum geht, dass einer vergessen hat, die Anfrage im Zentralsystem XY zu stellen und man daher irgendwas nicht weiß und doppelt wohin fährt, was für den Fortgang wichtig ist. Sowas passiert ja halt im Krimi ständig. Das macht sie halt ganz kurz und schreibt dann darüber vergessen, sodass das Ganze so eine, wie gesagt, plötzlich von einem Schwarzbrot-Kapitel zu einem kleinen Prosa-Gedicht geworden ist. Und ansonsten ist es nicht beim Krimi wirklich furchtbar, weil du immer wieder so Kapitel brauchst, wo Leute über den Ermittlungsstand referieren oder hergeleitet werden muss, warum plötzlich einen halben Tag lang kein Protagonist Zugriff auf ein Handy hat oder so ein Scheißdreck. Oh, ich kann gerade nicht mehr, ey. Wie findest du so Gestalt und Struktur, Tricks, weiß ich nicht, zum Beispiel dem Ganzen so noch so eine künstliche Form geben, indem man es zum Beispiel entweder als Briefsammlung oder als Manuskriptfund ausgibt oder indem man, das ist eine Möglichkeit und eine andere Sache, die mir auch noch, die für mich in eine ähnliche Kategorie gehört, weiß ich nicht, wenn man irgendwie so eine künstliche Plotstruktur schafft, indem man zum Beispiel sagt, also so, ja, wie bei Nick Hornby, jemand fragt sich irgendwie, warum seine Beziehung scheitert und besucht dann alle seine, das ist was anderes.
Doch, das ist, oder ist das nicht ein Film von Jim Jarmusch?
Ja, genau, aber es ist auch bei High Fidelity.
Ah ja, stimmt, genau, besucht also eine Ex-Freundin.
Ja, Jim Jarmusch hatte dann wie immer die Idee, das Ganze nochmal mit Bill Murray und ohne Handlung und ohne Dialoge zu machen.
Ja, total eindrucksvoll, stimmungsvoll.
Ja,
super.
Ja. Und auch von der, also von den Farben her.
Was ganz Besonderes.
Wie findest du das? Wie findest du diese künstlich konstruierten Formen, wie zum Beispiel Briefroman oder jemand klappert, muss 15 Orte abklappern oder jemand hat drei Manuskripte gefunden und versucht, die zusammenzusetzen?
Kann ich schwer was gegen sagen, würde ich vielleicht auch machen, wenn mir sowas einfallen würde.
Liest du sowas gerne? Kommt drauf an, oder?
Kommt drauf an. Okay. Keine Ahnung. Ich habe jetzt aber zum Beispiel diese ganzen E-Mail-Romane und was eine Zeit lang so angesagt war, habe ich nicht gelesen, wo man dann mit Betreffzeilen wahrscheinlich sowas wie Kapitelüberschriften gemacht hat.
Daniel Glattauer und so, war ich immer der Meinung, dieses würde sich nicht durchsetzen, E-Mail und Chats und so, hab gedacht, das muss ich nicht lesen, weil.
Hast du falsch gedacht.
Diese Bücher sollen wahnsinnig romantisch sein, habe ich gehört. Also es soll, diese Bücher zu lesen, wurde mir von einer Vorgesetzten einmal kommuniziert, sei wie wieder verliebt zu sein.
Ja, aber will man das?
Ich würde gerne als Autor über die technischen Mittel verfügen, dass Leute sich wieder so fühlen können, wenn sie meinen Text lesen. Aber mir würde das Wissen, dass ich das kann, würde mir reichen. Ich würde die Mittel nicht einsetzen.
Warum nicht?
Weil ich es interessanter
keine
finde.
Keine Liebe über die Menschen bringen möchte.
Ich finde es
möchtest.
Interessanter als belletristische Erfahrung, wenn man beim Lesen das Gefühl hat, als hätte man sich eigentlich gerade. Weiß ich nicht. Ich möchte beim Lesen nicht ein Gefühl von Euphorie erzeugen, sondern eher von Desillusionierung und Resignation. Nein, nicht Resignation. Desillusionierung kann ja auch was Positives sein.
Ist dir nicht so gut gelungen, fürchte ich.
Ja, ich weiß.
Tja.
Ich sag ja.
Liest du das gerne? Also wenn jemand wirklich seine ganze Craft dafür aufgeboten hat, sich sowas einfallen zu lassen.
Lese ich das gerne? Also, wir waren ja gestern Abend bei so einer Kneipendiskussionsveranstaltung mit dem ausgezeichneten schottischen Autor Graeme McRae Burnett. Das fand ich super interessant, wie er erzählt hat, dass es bei ihm so ein bisschen Gestaltungsprinzip ist. Also, er hat erst so zwei Kriminalromane, die in der französischen Provinz spielen, geschrieben, die er aber so als gefundene und aus dem Französischen übersetzte Manuskripte aus den 80er Jahren einschließlich eines Vorwortes des Übersetzers ausgegeben hat. Was ich total rührend, also nee, rührend klingt, was mich wirklich berührt hat, weil ich es total super fand, weil ganz offensichtlich war, dass es keinen Grund, kein Werk jemanden einen Grund dafür gab. Es diente wirklich nur seinem eigenen Amüsement. Das finde ich total toll. Aber sein wahnsinnig viel übersetztes, erfolgreiches Buch, His Bloody Project, ist ja offenbar eine fiktive Sammlung von Aufzeichnungen eines wegen Mordes Verurteilten im 19. Jahrhundert mit anderen Aufzeichnungen auch noch kombiniert und das Ganze auch so eingeleitet, als hätte er oder ein Herausgeber dieses Manuskript gefunden. Und ich muss sagen, also ich habe das Buch jetzt noch nicht gelesen, es klang gestern wahnsinnig vielversprechend und super Typ und so weiter. Ich habe aber vorher angefangen, das zu lesen und ich habe immer so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ich werde dann so ein bisschen ungeduldig und denke so, okay, ich sehe, was du machst, das ist super clever, aber ich brauche es eigentlich nicht.
Aber das ist ja dann interessant, weil du hattest diese Empfindung und er hat ja gestern erzählt, dass ganz viele Leserinnen und Leser total empört waren, als ihnen dann klar geworden ist, dass diese Metaebene fiktiv ist, also dass das überhaupt nicht,
okay.
Dass es eben keine gefundenen Manuskripte sind und keine gefundenen Akten und so, sondern dass das alles ausgedacht ist und die dann ja sich zum Teil relativ empört darüber geäußert haben.
Na gut, aber es ist halt
und enttäuscht was anderes, waren,
weil Simone erzählt hat, hey, und dieser super Autor aus Schottland kommt, super Krimi-Autor und so weiter. Und Simone hat nicht gesagt, und das ist das, du glaubst nicht, der hat dreimal hintereinander total obskure Manuskripte gefunden und dann unter seinem eigenen, dann hätte ich natürlich aufgemerkt,
ja.
Aber dadurch, dass mir das von Anfang an total klar war, dass das halt fiktiv ist, dann finde ich es eben eher so, also ich gucke dann gerne jemandem dabei zu, einem Autor, wie er Freude an seinem eigenen Tun hat, aber von mir aus könnte es auch wegbleiben.
Ja, das ist nicht ganz dasselbe, aber das ist geil, dass ich echt in jedem Podcast Sibylle Werk erwähnen kann. In dem letzten Buch Grime Brainfuck hat sie die Charaktere immer so, das ist auch ein bisschen wie Kapitelüberschriften.
Ja.
Es gibt eigentlich nicht wirklich Kapitel, es gibt so Teile, aber eigentlich ist es so ein durchlaufende Prügelorgel, bei der man die ganze Zeit nur in die Fresse bekommt. Und es wird immer so ein bisschen unterbrochen, wenn sie neue Charaktere einführt, die alle immer so einen kurzen Steckbrief bekommen.
Ja,
also da
ja,
steht
ja
dann irgendwie, keine Ahnung, der Name, Körpergröße, Geschlechtskrankheit und noch irgendwas, was die Person gerade bewegt. Und das fand ich super clever und interessant, um das A ein bisschen zu strukturieren. Und das habe ich so auch noch nie irgendwo
anders. Ja.
Ist ein guter Einfall gewesen auf jeden Fall.
Denkst du dann gleich darüber nach, oh wow, sowas, warum mache ich das nicht oder was könnte man denn noch machen oder so?
Das denke ich immer, aber also bei dem, was ich jetzt mache, glaube ich, wäre es Quatsch. Ich glaube, das muss ich einfach ganz konventionell
lösen. Sollte ich das vielleicht machen bei mir, dass ich immer so schreibe, wie strahlenbelastet die Leute sind oder?
Nee.
Ach so, nee. Okay. Aber bei Sibylle Berg fandst du es super und bei Simone. Nee, ist okay. Ich mach's auch nicht.
Das passt nicht zu dir.
Ich habe auch die Zeit nicht, ehrlich gesagt.
Nee, es passt auch nicht zu dir. Ist nicht dein Style.
Okay, also was Originelles zu machen würde nicht zu mir passen.
Nee, überhaupt nicht.
Ja.
Nein, Quatsch, keine Ahnung. Nein, aber es würde mich befremden, wenn du sowas machen würdest.
Wenn ich
würdest.
Was Originelles machen würde.
Nein, das habe ich doch überhaupt nicht gesagt.
Nee, ich versuche es ja nur zu verstehen.
Wenn du das trägt auch so, Till. Du musst es nicht machen.
Das
du musst dir nicht noch,
ich,
du musst dir nicht noch
ich.
Irgendwie ein geckiges Gimmick einfallen
das
lassen.
Das trägt auch so.
Um deiner Prosa Tiefe und Bedeutung zu verleihen. Da ist genug Charme und Witz.
Soll ich
drin.
Da vielleicht doch nochmal hinfahren und noch mit dem und dem reden? Nee, du, das lass mal, das trägt auch so. Klammer auf. Wir haben eh kein Geld mehr für Spesen.
Nee, ich muss es ja nicht bezahlen.
Aber das trägt auch so, ist eigentlich immer so.
Es ist echt, es ist richtig, richtig harte Arbeit, ihr Komplimente zu machen.
Aber es sind viele schöne Sachen drin.
Es sind schon ganz viele schöne Sachen drin.
Ja.
Das kannst du besser, Till.
Ja, schwieriges Thema natürlich auch die Frage Blurb-Input Freunden, Kolleginnen, Frenemies. Bist du schon, entsteht schon so ein bisschen so ein Sog, ob du nicht vielleicht doch mal jemanden fragen könntest oder so?
Vom Verlag, meinst du?
Verlagseitig,
ja. Bislang noch nicht. Du hast dich ja schon mehrfach angeboten. Da verlasse ich mich natürlich drauf.
Ja, aber du hast natürlich ganz andere, das wäre ja sehr redundant. Es geht ja darum, dass du Namen, die noch also es geht ja darum, dann Namen zu finden, die deinen noch überstrahlen würden. Das wäre bei mir einfach nicht der Fall. Das müsste dann schon irgendwie
Daniel Eckart Kehlmann
von
sein.
Oder ja. Daniel Kehlmann oder so.
Kannst sein. Du da was für mich arrangieren?
Oder Dan Brown, den du vorhin zitiert hast, aus diesem mit den Goldstücken.
Ja, oder Dan Brown. Bislang noch nicht. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht.
Mal Dan gucken. Brown würde sagen, ein Goldstück in jedem Absatz. Und wenn sie mich fragen, sie ist selber eins.
Ich wüsste gerne, ob die sich das bezahlen lassen. Ob so sozusagen die Topstars von so großen Verlagen, ob die sagen, klar blurb ich euch dieses banale Machwerk, aber ey, pay up.
Du meinst in den USA? Keine Ahnung. Neulich war immer so eine geile doppelseitige Anzeige für das Buch, was James Patterson geschrieben hat. Und da war ja dann von lauter Leuten irgendwelche Blurbs und ja aber auch am größten gedruckt auch von ihm selbst.
Selber. Das finde ich eigentlich am supersten. Gedacht,
also wenn man den Status erreicht, ja,
so sich selber
ist blurbt. Das eins meiner besten Bücher.
Ja, also ich hoffe einfach, dass der Verlag das macht, weil ich kenne ja auch niemanden so richtig. Ich wüsste gar nicht, wen ich fragen soll.
Och, ich wüsste da schon ein paar Leute, die du fragen könntest.
Aber es ist schon auch ein bisschen.
Sibylle Berg.
Ist schon auch ein bisschen peinlich, oder? Wie hast du das denn gemacht? Hast du Leute angerufen?
Das kann ich dir ganz klar sagen. Also ich habe das mit großer Begeisterung gemacht. Ich war eine Zeit lang gut bekannt und auch emotional verbunden mit Elke Heidenreich.
Ja.
Und ich habe 2006 einen Roman geschrieben, der aber eigentlich nur so glorifizierte, zusammengedonnerte Kolumnen waren. Mit so ein bisschen Rahmenhandlung und dann hat der
Peter Verlag gesagt, das Leben ist nur eine Phase.
Genau. Das Leben ist nur ein Gefasel. Können Sie nicht mal, Till, frag doch mal Elke Heidenreich, ob die da nicht was dazu schreiben würde. Und es war auch so ein bisschen so, also da war ihr Stern, was diese Literatursendung anging, ihr Stern ist immer auf dem Zenit, aber ja jetzt als Autorin und so weiter, aber da war, glaube ich, Lesen und so auch gerade wirklich so noch voll am Start und ich habe ihr dann das Buch geschickt und bekam, und darüber ärgere ich mich heute noch, 10 Tage später von ihr einen Brief, wo drin stand, wie schrecklich sie das Buch findet und dass ihr das leid tut, weil sie mich eigentlich mag, aber dass das wirklich ein entsetzliches Buch sei. Und ich habe das dann auch absolut, es hat mich nicht besonders fertig gemacht oder so. Ich ärgere mich nur, dass wir das nicht auf das Buch geschrieben haben.
Ja, das wäre echt ein Coup gewesen.
Und ich bin ehrlich gesagt, ich bin nicht mal auf die Idee gekommen. Es ist aber auch nicht meine Aufgabe. Es ist ja nicht meine Aufgabe.
Das hätte der Verlag auch mit Sicherheit nicht gemacht. Aber
warum nicht?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, oder? Aber heute würde man es machen.
So, Till, aber jetzt haben wir ja noch was total Schönes.
Oh ja, und ganz, ja, absolut, absolut.
Das ist ein bisschen wie Weihnachten jetzt, finde ich. Mir wird ganz heilig und warm in meinem kalten, schrumpeligen
Herz. Ja, ich freue mich einfach wahnsinnig darüber, dass wir in Zukunft hoffentlich häufiger von unseren Hörerinnen und Hörern hören werden. Nämlich indem uns Menschen, die sexy und bodenständig den Entlastungspodcast für AutorInnen sich anhören, uns anrufen und uns Fragen stellen oder die Sendung kommentieren.
Genau. Und dafür gibt es eine eigene Mailbox, eine Telefonnummer, die man anrufen kann und dann könnt ihr uns was auf die Mailbox quatschen.
Ich sag die Nummer jetzt schon einmal, ich sag sie dann gleich nochmal.
Geil.
Du wirst auch total begeistert sein von der Nummer, du kennst sie noch nicht, aber wenn du sie jetzt anhörst, sie ist wirklich zum Ende raus ein bisschen so, als würde man da auch eine Pizza bestellen können.
Krass, vielleicht kann man dann auch, naja, probiert's aus.
Das ist die 0178 154 7373.
Geil.
Und das ist interessant, dass du es mit der Mailbox sagst, weil mir natürlich auch gerade klar wird, dass so eine Mailbox sinnvoll wäre, um die mündlichen Statements, die wir dann hier mit dem Einverständnis von allen, die anrufen, auch mit in den Podcast aufnehmen werden.
Ja, vielleicht nicht alle. Also wenn
es ganz
viele
nicht.
Sind, ausgewählt.
Ja, wir suchen die aus, wenn, also wir wollen uns ja mit euch unterhalten. Und ja, ich hoffe, dass man bei diesem, bei Aldi Talk auch eine Mailbox einrichten kann, aber kann man schon.
Kann man bestimmt. Sonst habt ihr halt Till in der Leitung.
Medion Mobile. Ja, genau. Und ich sagte dann, Moment, ich möchte das kurz aufnehmen. Die Nummer, wir schreiben die aber auch nochmal, die schreiben wir schon in die Shownotes, oder? Die
ja,
Nummer.
Und du sagst sie einfach gleich nochmal, aber 0, es 1, gibt ja noch 8, ein...
1, 5, 4, 7, 3, 7, 3. Ja, jetzt mal angenommen, man ruft an, man sagt, hey, aber ich habe mir folgende Danksagung überlegt, total geile Danksagung, oder die Regel mit den Popsongs trifft nicht zu auf alles von.
Ja, oder ich habe eine super Titelidee für Tills nächstes Buch.
Oh ja, da wäre ich sehr dankbar.
Ja.
Ja.
Und unter diesen Menschen, die dann anrufen und uns was hinterlassen und wir das dann im nächsten Podcast vorspielen, verlosen wir eine Tasse, eine sexy und bodenständig Tasse.
Du müsstest dein Gesicht sehen, während du das sagst.
Warum? Ich freue mich total darüber.
Ja, deswegen, weil es total schön ist, so ein Gesicht zu sehen von jemandem, der sich total freut. Und es würde mich einfach freuen, wenn du das sehen könntest.
Ja, und es ist eine Tasse mit diesem wirklich extrem gut gemachten Artwork bei Till Räther drauf, aus der ihr dann euren Kaffee trinken könnt. Und Till lacht, bevor ich das verpacke und verschicke, nochmal in die Tasse rein.
Ja, absolut, das stimmt.
Mit seinem Glockenhellen Lachen.
Für die gute Energie. Mhm. Damit auch der Kaffee gleich fröhlicher schmeckt.
Herrlich.
0178, es handelt sich um eine Mobilfunknummer. Es können Kosten Ihres Mobilfunkanbieters anfallen. 0178 154 7373. Das ist eine geile Telefonnummer.
Ich freue mich schon,
wie du... Das hat die uns einfach gegeben an der Kasse heute.
Das ist voll super. Ich freue mich aber schon, wie du den sexy und bodenständig Anrufbeantworter besprichst.
Es kann sein, dass es mich einen ganzen Nachmittag, wenn nicht einen ganzen Arbeitstag kosten wird.
Super.
Ich dachte, du machst es oder wir machen es zusammen. Wir
Wieso ich? Nö, guck mal, ich habe unseren Trailer...
Okay, dann mache ich die, dann mache ich die Mailbox. Okay, alles klar.
Ja, ey, wird peinlich, wenn keiner anruft, aber pff, auch egal.
Lass uns unter den Tisch fallen.
Genau.
Soll dann einer, du kostest uns ja keinen Fan. Oh ja, wohl, stimmt nicht. Naja, kann ich auch so noch telefonieren von dem Ding.
Ja.
Ich benutze es jetzt nur für meine Drogengeschäfte und für sexy und bodenständig. Mailbox.
Ich glaube, ich rufe auch öfter mal an mit verstellter Stimme und stelle Fragen, die ich schon immer mal gestellt bekommen möchte.
Sehr schön. Oh, ich freue mich, ja. Wir wollten, ich freue mich, dass du hier bei mir im Büro bist und ich glaube, wir sprechen nächstes Mal über ein anderes Thema.
Gut möglich. Tschüss, wa?
Ja, tschüssikowski.